Der Bier und Sports Podcast wird unterstützt von den beiden Money Guides Patrick und Marcel. Wenn ihr mehr über Geldanlage und Finanzierungsmöglichkeiten erfahren möchtet, schaut einfach in die Shownotes. Dort findet ihr hilfreiche Informationen und deren Kontaktdaten. Wir sind froh, bereits in unseren jungen Jahren mit Finanzcoaches zusammenzuarbeiten und können es jedem wärmstens empfehlen, um bestens abgesichert zu sein. Danke fürs Zuhören und jetzt geht es los mit dem Podcast.
Hallo liebe Bier und Sportshörer und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Heute wird's nass, denn wir machen einen saftigen Köpper in die spritzige Welt des Schwimmens, eine der vielseitigsten und technisch anspruchsvollsten Sportarten überhaupt. Schwimmen steht nicht nur als olympische Kerndisziplin oft in den Medien, sondern ist auch eine beliebte Sportart für Jung und Alt. Es geht um Technik, um Ausdauer und darum, die Fähigkeit, sich im Wasser wohlzufühlen.
Als Gästin dürfen wir die ehemalige Schwimmerin Vanessa Grimberg bei uns im Podcast begrüßen. Vanessa ist mehrfache deutsche Meisterin im Brustschwimmen und nahm 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio teil. Mit ihr reden wir darüber, wie man seine Paradedisziplin im Schwimmen entdeckt, welche Herausforderungen es auf diesem Weg gibt und wie Deutschland als Schwimmnation derzeit dasteht. Außerdem spricht Vanessa offen und ehrlich darüber, wie sie mit ihrer überraschenden Ausbootung durch den Deutschen Schwimmverband umgegangen ist und welche Lehren sie aus dieser Erfahrung gezogen hat. Wir wünschen euch nun ganz viel Spaß beim Zuhören.
Servus Vanessa, herzlich willkommen hier bei uns im Beyond Sports Podcast.
Vielen lieben Dank, ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
Ja, du bist bei uns im Studio zu Gast, das freut uns natürlich immer enorm. Und dann hast du natürlich auch direkt die Möglichkeit, persönlich ins Fragensäckchen zu greifen. Das heißt, du ziehst dir jetzt eine Frage raus, eine Icebreaker-Frage und darfst die dann kurz und prägnant beantworten.
Wenn du ein eigenes Sportteam gründen könntest, welchen Namen würdest du wählen?
Sagst du kreativ werden zu Beginn als kleine Challenge?
Daniel und ich sagen eigentlich normalerweise immer dem Gast davor, es gibt eine Icebreaker-Frage, über die viele Gäste am Anfang stolpern und witzigerweise ist es genau die Frage.
Oh nein.
Vielleicht kommt bei dir aber direkt was aus dem FF geschossen.
Mir fällt tatsächlich nicht so viel ein. Oh, flow and go.
Oh, flow and go.
Wir können vielleicht erstmal festlegen, welches Sportteam würdest du denn gründen? Also in welcher Disziplin?
Ich glaube Schwimmen.
Okay.
Ja.
Gibt es vielleicht, auch irgend so eine coole Verzahnung zwischen deinem Namen? Die Grim Swimmers.
Oh, Grim, das ist auch nicht Grim, schlecht.
Grim Swimmers.
Die Grimmers.
Die Grimmers. Auch sehr gut, ja.
Okay, dann nehmen wir die Grimmers.
Die Grimmers sind gut, ja. Okay. Das nehmen wir.
Und zu was spezialisieren die sich? Turmspringen? Synchronschwimmen? Oder ist es eine reine Schwimmmannschaft?
Ich glaube, konterbunt gemischt. Die Vielfalt macht's. Mhm. Nicht nur Becken, ja, Turmspringen.
Auch Flossenschwimmen?
Oh ja. Da habe ich tatsächlich heute noch ein Video dazu gesehen. Da hat eine Flossentaucherin einen neuen Weltrekord aufgestellt mit 283 Meter Unterwassertauchen.
Wow,
ja,
geil.
Das war,
wir hatten tatsächlich auch bei uns im Podcast schon eine Flossenschwimmerin zu Gast, die Johanna Schikora, falls ihr der Name was sagt. Sehr erfolgreich, war eine super coole Aufnahme. Wie werden die Flossenschwimmer bei euch in der Schwimmszene aufgenommen? Also wie steht ihr dazu?
Relativ wenig Berührungspunkte. Das ist eigentlich total schade, weil es ist ein schöner Sport, sehr ästhetisch, auch unter Wasser.
Aber ist jetzt nicht so, dass ihr in der Schwimmszene sagt, so Flossenschwimmen, das passt nicht zu uns?
Nee. Also okay. Ich glaube, darüber hat man sich noch nie so große Gedanken gemacht, um ehrlich zu sein.
Mhm. Hättest du mal Lust, das selbst auszuprobieren?
Ja, ich hatte schon mal eine Monoflosse an. Ich habe tatsächlich Panik bekommen, weil ich meine Füße nicht mehr auseinander bewegen konnte. Sie sind ja fest in einer Flosse. Mal wieder probieren wäre cool. Vielleicht findet man ja doch Freude daran.
Ja, vielleicht hört
mit einer Monoflosse.
Vielleicht hört die Johanna ja zu. Dann kannst du einen Ausflug nach Berlin machen und mit ihr zusammen im Becken trainieren. Ja.
Das auf jeden Fall sieht es wunderschön aus unter Wasser.
Das stimmt. Bevor wir jetzt aber weiter übers Schwimmen reden, wollen wir mal kurz auf deine Insta-Bio eingehen. Da steht nämlich Wanderlust drin. Wo hat dich denn dein Reisejahr 2024 bisher hin verschlagen?
Ich war Anfang des Jahres Skifahren Richtung Frankreich. Das war super. Davor stand ich relativ selten auf Skiern, habe da das erste Mal seit langem wieder Skifahren praktiziert oder zumindest versucht, heil unten wieder anzukommen. Hat ganz gut geklappt.
Nicht so wie bei Emily in Paris.
Das war cool. Eine Woche. Dann bin ich dieses Jahr mit meiner Trainingsgruppe im Trainingslager gewesen, war dort als Betreuerin mit dabei in Florida, war tatsächlich im Landesinneren nicht am Meer. Das war ein bisschen schade, aber auch mal eine andere Seite zu erkunden war echt spannend. Und jetzt war ich 2 Wochen in Frankreich wieder, allerdings am Atlantik. Surfen, Wellenreiten, Sonne genießen, die Brise um die Nase spüren und die Seele einfach mal baumeln lassen, ein bisschen den Atlantik erkunden und die Region. Das war sehr schön.
Cool. Hat
sehr gut gefallen.
Würdest du dann sagen, dass du eher die Abenteurerin bist oder auch gerne mal die Genießerin im Urlaub?
Ich würde sagen, beides. Der gute Mix macht's. Ich war auch schon Backpacken, das hat super viel Spaß gemacht. Auto auch viel, Roadtrips gemacht. Ich fliege auch gern irgendwo hin in fremde Länder und erkunde sie und die Kultur kennenlernen, die Menschen, den Flair mit einsaugen. Das ist eigentlich das, was den Menschen reich macht, meiner Meinung nach.
Was bedeutet dir das Reisen?
Sehr viel. Es bedeutet Freiheit, das ist mit dem Flow zu gehen, sich treiben zu lassen und sich selber weiterzuentwickeln auch und nicht nur auf der Stelle stehen, sondern dann immer weitergehen und Leute, Land und Kultur kennenlernen.
Den Reisehorizont erweitern.
Ja, genau.
Ja, schön.
Aber wenn in deiner Bio Wanderlust steht, bist du dann auch gerne in den Bergen unterwegs?
Ja, auch das sehr gerne. Nächste Woche geht es tatsächlich auch Richtung Österreich, Tirol. Eine Runde Mountainbiken, Wandern und die Berge anschauen bzw. erklimmen hoffentlich.
Ist es ein Ausflug mit den Grimmers?
Die müssen doch erstmal gegründet werden.
Stimmt, wer weiß, vielleicht setzt du es morgen direkt in die Tat um.
Ja, also zu zweit sind wir schon mal.
Okay, sehr gut. Ja, Vanessa, deine Karriere als professionelle Schwimmerin ist mittlerweile beendet. Was machst du eigentlich aktuell?
Ich bin mittlerweile im Berufsleben, bin bei Mercedes-Benz in der Entwicklung, habe jetzt den Schritt außerhalb des Wassers gemacht und mache nebenher immer noch gerne Schwimmunterricht und bringe anderen das Schwimmen bei. Das macht mir sehr viel Spaß. Also ein guter Mix zwischen ganz normalem Alltag, Berufsalltag und dann noch in Verbindung mit meinem Schwimmsport.
Das heißt, ganz aufgeben wolltest du den Schwimmsport dann nicht direkt?
Nein, das kann man nicht. Also ich habe das zu lange betrieben, ich hatte so viel Spaß und warum soll ich meinen Spaß aufgeben, nur weil ich nicht mehr aktiv bin.
War es dann für dich eine Herausforderung, so einen neuen Sinn im Leben zu suchen?
Oh, der war groß. Man hat jahrelang ein großes Ziel verfolgt. Das waren bei mir die Olympischen Spiele. Und die habe ich 2016 mir erfüllen können, diesen Traum. Und 3 Jahre später, beziehungsweise 2,5, habe ich mich dann dazu entschieden, den Schritt zurückzumachen ins normale Leben außerhalb des kühlen Nass und es hat einige Tränen auch sind geflossen, weil man nicht wusste, wo gehe ich hin, was ist so jetzt der Sinn. Ich hatte Glück, dass ich Freunde und Familie hatte, die mich immer aufgefangen haben, mich unterstützt haben und das war Gold wert. Ohne sie, ich glaube, wäre das Ganze ein bisschen schwerer verlaufen. So hatte ich immer jemanden bei mir, der mich begleitet hat.
Ist wahrscheinlich auch gar nicht einfach, wenn du halt tagtäglich mit deinem Sport so viele Jahre verbringst und dann halt von einem Moment auf den anderen komplett alles an den Nagel hängen müsstest oder aufhören müsstest. Wahrscheinlich ist es ja schon schwierig, überhaupt die Entscheidung zu treffen. Hey, okay, ich höre jetzt irgendwann auf. Wie war das so bei dir? Kam die Entscheidung so von einem Tag auf den anderen?
Das war tatsächlich ein Prozess. Große Ziel, wie gesagt, Olympische Spiele. Ich wollte dann noch Tokio angreifen, 2020. Bin dann auch in die Bundeswehr eingetreten. Natürlich hat man dann auch gemerkt, das wird immer schwerer, auch körperlich immer schwerer. Immer wieder krankheitsgeplagt gewesen. Ich hatte eine Schulter-OP. Das eins kam zum anderen. Ich habe nebenher noch studiert. Ich wollte dann auch irgendwann mal fertig werden mit dem Studium, um den Kopf dann auch frei zu haben. Und da habe ich dann für mich gesagt, okay, ich habe mein Studium jetzt abgeschlossen, jetzt könnte der nächste Lebensabschnitt kommen und dann habe ich mich gegen den Leistungssport entschieden und dann für die berufliche Karriere. Und das war natürlich nicht einfach. Hat wirklich eine ganze Zeit gedauert. Und wenn man sieht, 2016 bis 2019 im Herbst, als ich dann gesagt habe, okay, ich trete jetzt zurück, hänge meine Schwimmbrille an den Nagel, war dann doch recht lange.
Und inwiefern hat sich jetzt dein Leben so nach dem Karriereende verändert? Was würdest du sagen?
Ich bin spontan. Ich kann am Wochenende spontan auch mal in die Berge fahren oder mich mit Freunden treffen oder auch mal ein Gläschen Wein trinken, ohne im Hinterkopf zu haben, oh, ich habe morgen eine harte Trainingseinheit und ich muss Leistung bringen. Beziehungsweise ich habe im Leistungssport ja alles untergeordnet. Und jetzt selbstbestimmt zu sein und nicht bestimmt vom Leistungssport, das ist dann ein befreiendes Gefühl. Ich möchte es aber auch nicht missen, dass ich den Leistungssport gemacht habe, also nicht falsch verstehen. Aber irgendwann war dann auch die Zeit zu sagen, okay, ich möchte jetzt frei sein, in meinen Entscheidungen selbst meinen Tag gestalten zu können. Und das sehe ich auch wirklich als Privileg, auch sonntags ausschlafen zu können oder samstagabends einfach mal lang unterwegs zu sein.
Erinnerst du dich persönlich auch noch so an die Anfänge deiner Karriere? Also wann hast du auch das erste Mal gemerkt, dass du auch wirklich gut im Schwimmen bist?
Ja, wo fange ich da an? Ich glaube, im Alter von 10, da habe ich noch in Ludwigsburg trainiert und habe festgestellt, dass ich schneller bin als alle anderen bei mir in der Trainingsgruppe. Und in Beineschwimmen war ich immer schon recht fix unterwegs und bei den Wettkämpfen war ich in meinem Jahrgang immer die Erste. Und als dann 2005 ich das erste Mal über den Landesverband dann angefragt wurde für ein Trainingslager oder einen Wochenendlehrgang, das war im Herbst damals, habe ich dann festgestellt, okay, ich habe vielleicht doch Spaß und Potenzial für ein bisschen mehr. Und damals kam dann die Anfrage, nach Stuttgart zu wechseln, in die zentrale Trainingsgruppe. Und ich war tatsächlich Nachzüglerin. Ich war die Schlechteste auf der Liste. Der zweite Landestrainer hatte damals noch gesagt, naja, er sieht eigentlich, dass ich viel zu wenig im Vorfeld trainiert habe und ob das überhaupt zielführend ist, mich mit in die Trainingsgruppe aufzunehmen. Und ich habe es trotzdem gewagt. Ich habe Ludwigsburg und meine Schule verlassen und bin nach Untertürkheim aufs Württemberg-Gymnasium mit 6 anderen Sportlerinnen und Sportlern und war tatsächlich die Schlechteste. Und es hat dann nicht lange gedauert, da kamen dann die ersten Trainingserfolge. Ich wurde immer schneller und habe mich auch im Training verbessert. Und so hat sich das Ganze von Monat zu Monat aufgebaut. Dann kamen die ersten Süddeutschen Meisterschaften auch. Und ich bin damals Süddeutsche Meisterin das erste Mal geworden, 2006. Und das war ein Riesenerfolg, weil keiner hätte damit gedacht, dass ich so einen Leistungssprung innerhalb von einem Dreivierteljahr hinlege. Und ja, das war atemberaubend. Ja, genau. Und dann ging es dann Richtung Deutsche Jahrgangsmeisterschaften und ich bin Zweite geworden, 50 Brust. Allerdings dann disqualifiziert worden, weil ich einen Frühstart gemacht habe.
Nein. Sowas passiert ja, noch?
Ja, da war ich süße 13.
Krass, okay.
Da funktioniert das noch mit einem Frühstart. Ich war super aufgeregt. Und ich hatte mich noch gefreut beim Anschlag und habe gesehen, ja, ich bin Zweite geworden. Und ich bin meinem Dad und meinem Trainer entgegengelaufen, freudestrahlend. Und ich habe schon in den Gesichtern gesehen, oh. Da stimmt irgendwas nicht. Und dann kam die Durchsage mit der Disqualifikation. Ich dachte mir, ach.
Aber das sind wahrscheinlich auch die Rückschläge, die dann einen auch wieder stärker machen.
Auf jeden Fall. Und von Jahr zu Jahr konnte ich dann meine Leistung immer weiter verbessern. Und ich habe mich dann in der Jugend auch als beste Brustschwimmerin in meinem Jahrgang etabliert und bin dann auch zu den Jugend-Europameisterschaften gefahren. Und dann, das war 2009, Riesenerfolg, auch die erste deutsche Goldmedaille geholt. Das war atemberaubend und meine erste internationale Medaille. Und danach ging es auch Richtung offene Nationalmannschaft. Und da hat man dann das erste Mal deutsche Meisterschaften auch in der offenen Klasse gewonnen und Europameisterschaften auf der Kurzbahn geschwommen, Weltmeisterschaften. Und so ist man dann immer weiter die Treppe hochgestiegen und man hat immer mehr Gefallen daran gefunden, herauszufinden, wo seine Leistungsgrenze ist. Bis es dann zum Erfüllung des großen Traums kam.
Jetzt hast du auch erwähnt, dass du ja im Brustschwimmen erfolgreich warst. Wir haben jetzt auch gehört, wie du zum Schwimmen gekommen bist, beziehungsweise auch wie du gemerkt hast, dass du echt gut bist im Schwimmen. Wie kommt man dann zu dieser einen Disziplin, wo man dann merkt, dass man da auch wirklich richtig gut ist, bei dir jetzt das Brustschwimmen?
Das hat tatsächlich mein Trainer herausgefunden. Ich bin lustigerweise über 50 Meter Schmetterling in den Landeskader gekommen, eigentlich überhaupt nicht meine Disziplin. Und als es dann darum ging, alle Lagen zu trainieren, hatte dann festgestellt, dass ich einen relativ guten Rutsch im Wasser habe, eine gute Wasserlage fürs Brustschwimmen. Und dann haben wir meine Brustlage dann perfektioniert. Und das war absolut richtig.
Muss man das machen, wenn man im Schwimmen erfolgreich sein möchte?
Sich auf eine Lage zu spezialisieren? Ja. Natürlich gibt es auch Allrounder, Lagenschwimmer, also die schwimmen Delfin, Rücken, Brust und Kraul. In der Reihenfolge, die können dann alles. Aber man sagt, Brustschwimmer sind wie die Torwarte des Fußballs. Also wenn, dann können sie Brust und nichts anderes. Und so ist es auch bei mir. Ich bin im Brust sehr schnell, aber in Kraul, Rücken und Delfin im Wettkampf. Ist schön anzuschauen, aber ist es nicht schnell.
Und was war jetzt eine Paradestrecke?
100 und 200 Meter Brust. Also in 200 Meter Brust, das war so meine Hauptlage, und 100 Meter Brust sind dann in Anführungsstrichen abgefallen durch das Training. Und über die 100 Meter Brust habe ich mich dann auch ja für die Lagenstaffel für die Olympischen Spiele qualifiziert gehabt.
Cool.
Also wir würden mal sagen, der Schwimmsport lebt ja so von seiner Vielseitigkeit. Es gibt ja viele verschiedene Disziplinen. Kann man sagen, dass Schwimmen so ein wenig wie Leichtathletik im Wasser ist?
Das kann man tatsächlich ja fast schon so unterschreiben. Also wir haben 4 Lagen, die wir schwimmen. Delfin, Rücken, Brust und Kraul. Und zwischen diesen Lagen gibt es dann auch noch verschiedene Distanzen, die man schwimmen kann. Angefangen von 50 Meter, 100, 200. Im Kraul geht das dann hoch bis zu 1,5 Kilometer im Becken oder auch im Freiwasser dann. Da geht es dann bis zu 25 Kilometer bei den Weltmeisterschaften. Also da ist alles dabei, was das Herz begehrt und was der Schwimmer schwimmen mag oder kann und was natürlich auch so die Leistungsfähigkeit zulässt.
Wir haben jetzt auch bei Olympia sehr viel Schwimmen geguckt und das ist eigentlich auch immer richtig cool, wenn man das sich so anschauen kann. Es gab bei Olympia sage und schreibe 45 Schwimmwettbewerbe und gefühlt jeden Tag Medaillenentscheidungen im Schwimmbecken, zumindest in der ersten Woche, da waren dann die Schwimmer dran. Ja. Können wir so für unsere Zuhörer, du hast das gerade schon ein bisschen angefangen, mal so einen kurzen Schwimm-Mini-Guide erstellen? Also welche Stile gibt es, welche Disziplinen gibt es, vielleicht ab wann ist es Freiwasserschwimmen und was gibt es da alles?
Also beginnen wir bei Delfin. Das ist auch im Lagenschwimmen die erste Disziplin, die man schwimmt. Delfin schwimmen, beide Arme im Gleichschlag nach vorne genommen und die Delfinbeine hinterher. Gibt es in der Ausführung 50 Meter, 100 und 200 Meter. 200 Meter, das sind wirklich die Kampfschweine, die das schwimmen können. Das ist sauer anstrengend.
Das ist auch die anstrengendste Disziplin, oder?
Ja. Da habe ich mich im Training immer ein bisschen vorgedrückt. Das tut nämlich ganz schön weh. Dann gibt es das Rückenschwimmen. Rücken auf dem Rücken, wie der Name schon sagt. Da gibt es genauso wie im Delfinschwimmen die Strecken 50 bis 200 Meter. Und dann gibt es noch das Brustschwimmen. Auch hier 50 bis 200 Meter, was man schwimmen kann. 200 Meter Brust kann man tatsächlich in der Belastung ähnlich setzen wie 200 Meter Schmetterling. Das ist auch ganz schön kräftezehrend und geht in die Oberschenkel, wenn man da den meisten Druck natürlich aus den Beinen nimmt. Im Brustschwimmen sagt man, dass das Kräfteverhältnis 30-70 ist. Also 30% kommt aus den Armen, 70% kommt aus den Beinen. Das ist vielleicht auch der Grund, warum Brustschwimmer ein bisschen größere Oberschenkel haben. Und dann gibt es noch das Kraulschwimmen. Hier bewegen wir uns in der Distanzrange von 50 Meter bis zu, wie gesagt, 25 Kilometer, wobei im Becken bis zu 1,5 Kilometer geschwommen werden. Bei den Männern olympische Strecke, bei den Frauen die 800 Meter. Da gibt es noch die 400 Meter, die es dann auch noch gibt. Und im Freiwasser beginnt das Ganze dann Staffeln. Gibt es mit 1,25 bis zu 25 Kilometer 5 Kilometer und 10 Kilometer. Also da kann man sich komplett austoben, je nachdem, wie weit man rausschwimmen möchte und wieder zurückkommt natürlich.
Und dann gibt es ja noch die Staffeln.
Genau, Staffeln. Da gibt es mittlerweile auch Mixed-Staffeln, das heißt Frauen und Männer können gemeinsam schwimmen, zwei Frauen, zwei Männer. Da ist dann die Kunst, die zwei schnellsten jeweils rauszusuchen. Das ist eine rechnerische Aufgabe, dann herauszufinden, welche Konstellation am besten ist, ob eine Frau Delfin schwimmt oder ein Mann oder Rücken, Mann, Frau. Dann gibt es noch die 4x100-Lagen-Staffel. Ganz normal, einmal männlich, einmal weiblich. Also einer schwimmt Delfin, einer Rücken, einer Brust, einer Kraul. Und dann gibt es noch die Freistilstaffeln, die 4x100 und die 4x200 Meter Staffeln. Und das sind eigentlich so die Königsdisziplinen im Staffelschwimmen. Und da wird am meisten auch angefeuert und die Halle tobt.
Aber gibt es dann auch Brust- und Rückenstaffeln?
Nein, die gibt es leider nicht.
Okay, das heißt, es gibt nur Freistil und Lagenstaffeln.
Genau.
Okay, und das aber auch wieder in verschiedenen Meter an?
Die Lagenstaffel 4x100 wird geschwommen und wie gesagt, die Freistehen 4x100 und 4x200 Meter.
Also ich muss sagen, ich bin richtig begeistert. Weißt du, wie gut du das gerade erklärt hast?
Danke.
Also es war toll. Ich habe so mit einem Strahlen zugehört und ich finde es voll cool, dass es mir mal jemand richtig gut erklärt hat.
Dankeschön.
Weil ich finde, man schaut sich Schwimmen ja voll gerne an, gerade so während Olympia. Ich meine, du hast ja gerade gesagt, 45 Wettbewerbe. Und irgendwie abends war immer was los.
Ja.
Du hast eingeschaltet, es war immer was los im Schwimmbecken.
Ja.
Und dann war die Disziplin auf einmal die Disziplin. Und ich dachte mir so, was kommt denn noch alles? Und einmal jetzt von dir zu hören, was es alles gibt und was für Anforderungen da man auch braucht und wie schwer das eigentlich ist und wer gut geeignet ist dafür, das finde ich richtig cool.
Dankeschön.
Also jetzt haben wir einen Schwimm-Mini-Guide erschaffen mit Vanessa Grimberg zusammen. Richtig cool.
Gerne.
Okay, nachdem wir jetzt den perfekten Schwimm-Mini-Guide haben, können wir vielleicht auch ein bisschen mehr in die Technik gehen.
Ja.
Viele sagen ja, dass Schwimmen technisch eine der schwierigsten Sportarten ist. Du hast ja gerade schon gesagt, Brustschwimmen und vor allem auch Delfin schon eher auch ein bisschen schwieriger. Auf welche Attribute kommt es deiner Meinung nach so am meisten an?
Wille, Durchhaltevermögen, Talent gehört auch dazu, eine gute Wasserlage. Also die physischen Voraussetzungen sind natürlich auch wichtig. Ein typischer Kraulschwimmer zum Beispiel, das lang hat eine schmale Hüfte, lange Arme, lange Beine. Ein Delfin oder ein Brustschwimmer, da ist es nicht so entscheidend, wie groß man ist. Da ist dann tatsächlich der Körperschwerpunkt ausschlaggebend, damit man am besten dann seine Technik umsetzen kann. Kämpfergeist, auch im Training sich bis ans Äußerste bringen zu können, sich zu quälen und aber trotzdem nicht den Spaß zu verlieren und mit dem Wasser auch eins sein zu können. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste und Größte.
Wir hatten vor kurzem eine Leichtathletin bei uns zu Gast und die hat vom Zauber der Leichtathletik geredet.
Mhm.
Das fand ich total spannend. Und sie hat es dadurch erklärt, dass sie gesagt hat, wenn der Wettkampf kommt, dann ist einfach nochmal mehr Adrenalin da, dass man auch mal Richtung Personal Best geht oder das noch übertrifft. Ist es bei dir so auch gewesen, dass du gemerkt hast, hey, wenn der Wettkampf kam, war ich nochmal zu mehr imstande? Ich konnte nochmal mehr aus mir rausholen?
Ja, auf jeden Fall. Also man ist so gehypt, wenn man dann in einem Wettkampf ist und im Vorfeld schon die anderen Läufe sieht und weiß, boah, ich habe im Vorfeld richtig gut trainiert, ich habe alles gegeben und ich bin jetzt auf dem Höhepunkt und kann das auch abliefern. Das ist der beste Moment, den man eigentlich haben kann und man springt rein und man fühlt den Flow und schlägt an und sieht dann sein Ergebnis. Das ist wirklich, ja, dieser Zauber.
Ist es nicht aber auch ein bisschen gefährlich, dass man sich übernimmt? Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Rennen von Mertens. War das Lukas Mertens? Ich glaube, er hat doch bei Olympia das Rennen angeführt und am Ende noch verloren, weil er, glaube ich, zu viel Power reingelegt hat. Ich weiß nicht mehr, welches Rennen es war, aber
man kann sich überschätzen. Ja, das gibt's. Also wenn man sich wirklich zu gut fühlt, kann man auch überpacen und dann wird es knapp mit der Kraft hinten raus und dann kann es dazu führen, dass man einbricht.
Ich denke, du würdest uns wahrscheinlich zustimmen, wenn wir sagen, dass der Start wahrscheinlich somit das Wichtigste ist.
Ja, würde ich sagen. Also wenn ich natürlich eine Reaktionszeit von über einer Sekunde habe und die anderen bei 0,5 reinspringen.
Du musst gar nicht erst reinspringen.
Ja. Ne? Kann man oben stehen bleiben und winken.
Ist dir schon mal passiert?
Nee, tatsächlich nicht.
Da musst du also, ja komplett mit deinen Gedanken eigentlich woanders sein, dass du es komplett verschläfst eigentlich.
Wahrscheinlich. Irgendwie. Oder nicht seine Kopfhörer abgesetzt haben. Ja. Vorm Start. Damit man das Signal schon nicht mehr hört.
Warst du eine gute Starterin?
Also es hat sich verbessert. Ganz am Anfang waren meine Starts absolut grottig. Und ich hatte das Glück, dass ich in Heidelberg Unterstützung auch hatte und in Leipzig und durch die ganzen Leistungsdiagnostiken immer gefilmt wurde und stetig verbessert wurde. Das hat mir sehr geholfen. Natürlich dann auch Sprungkraft, was man braucht und trainieren muss, um schneller ins Wasser zu kommen. Und dann üben, üben, üben. Und dann hat das am Ende auch ganz gut geklappt. Und ich glaube, ich habe das Beste aus mir herausgeholt.
Aber was ist denn da beim Start alles wichtig? Also was wird denn trainiert? Im Prinzip ist es ja eine schnelle Reaktion. Mhm. Dann muss es ein schöner Sprung sein. Es muss eine schöne Tauchphase sein, oder?
Genau. Also Tauchphase ist tatsächlich im Brustschwimmen sehr, sehr wichtig, weil wir ja die Arme von vorne bzw. oben ganz nach unten an den Körper ziehen. Und wenn wir unsere Arme wieder nach vorne führen, müssen die Arme relativ nah an dem Körper nach oben gezogen werden, sodass wir wenig Wasserwiderstand erzeugen. Je weiter die Arme vom Körper weg sind, desto langsamer werde ich in dem ganzen Tauchzug. Und wenn dann der Beineinsatz noch dazu kommt, kann das sein, dass ich in der ganzen Tauchphase stehe. Also gibt es eine ganz kurze Phase im Tauchzug, den man versucht zu minimieren, also diese Stehphase zu minimieren. Und das ist die hohe Kunst. Und wenn man reinspringt, versucht man auch so wenig wie möglich Weißwasser mitzunehmen. Also Wasser mit relativ viel Luft, weil Luft im Wasser macht uns langsam. Das wollen wir nicht. Und dementsprechend ist auch unser Eintauchloch relativ klein. Wir möchten so wenig Luft wie möglich mit reinziehen.
Okay, wenn du sagst, du warst vielleicht nicht die beste Starterin, warst du dann die beste Schwimmerin an der Wende?
Da würde mein Trainer jetzt den Kopf schütteln. Während der Strecke, ich war eine absolute Rutscherin. Also ich habe mit relativ wenig Zügen bin ich sehr schnell vorangekommen. Und das war mein absolutes Glück, dass ich rutschen konnte, sehr viel rutschen konnte. Und ein Wettkampf, der ist meinem Trainer allerdings im Gedächtnis geblieben, da hatte ich die perfekten Wenden. Und zwar war das 2015 in Israel bei den Europa-Kurzbahnmeisterschaften. Und ich weiß nicht, ich war des Todes aufgeregt, mir war kotzübel davor. Und ich habe mir überlegt, wie komme ich um diesen Wettkampf drumherum, weil ich vielleicht jetzt vom Stuhl, da muss ich nicht schwimmen. Hat nichts gebracht. Ich musste doch schwimmen und war mein bestes Rennen in 200 Meter Brust und da hatte ich wirklich die perfekten Wenden. Ich habe jede Wende perfekt getroffen, unter meiner eigenen Welle durchgeschwommen, hatte dadurch auch keinen Stillstand im Wasser und bin Vierte geworden, Holzmedaille, leider nur, aber das war ganz knapp auch am deutschen Rekord.
Kann nicht sein, dass du nur einen guten Wettkampf mit Wenden hattest
in
12 Jahren?
Nein, natürlich nicht. Aber wo man sagt, es sind alle Wenden wirklich perfekt geglückt und es hat von vorne bis hinten alles gepasst.
Aber die Wenden sind ja auch nicht in jeder Disziplin gleich. Ne? Im Graul macht man ja mehr oder weniger einen Salto unter Wasser und beim Brustschwimmen ziehst du dich ja nur so ein bisschen ran, ne? Und stößt dich wieder ab ohne.
Genau, also wir haben im Brustschwimmen eine Kippwende, mit beiden Händen anschlagen, also immer mit beiden Händen, wenn ich nur mit einer Hand anschlage, werde ich disqualifiziert. Und im Rückenschwimmen schwimme ich im Rücken an, drehe mich kurz vorher, bevor ich an die Wand komme, auf den Bauch, mache eine Rollwende und stoße mich in Rückenlage wieder ab. Und im Grauschwimmen das Gleiche, dann auch eine Rollwende nach vorne. Und beim Delfinschwimmen auch mit beiden Händen natürlich anschlagen und auch eine Kippwende.
Cool, was wir hier alles von dir lernen, hey. Ich finde, es sind aber auch so Dinge, die man im Schwimmen so als Zuschauer gar nicht so richtig betrachtet. Also, dass es auch wirklich essentielle Dinge für den Erfolg sind.
Auf jeden Fall.
Ja, eine Sache können wir auf jeden Fall jetzt festhalten. Du warst ja sehr erfolgreich in deiner Karriere, worauf du auch stolz sein kannst. Und ein Highlight war ja sicherlich die Teilnahme bei Olympia. Du durftest 2016 in Rio starten. Was ist dir jetzt so im Nachhinein von den Spielen besonders in Erinnerung geblieben?
Mein Start, der war sehr schnell zu Ende, angeschlagen und rum war. Aber auch das erste Mal ins Olympische Dorf reinlaufen, den Flair mit zu erleben. All das, was man sich so erträumt hatte, plötzlich vor sich zu haben und selber ein Teil davon zu sein, war unbeschreiblich. Aber auch die ganzen Partys, die danach kamen, nach dem letzten Schwimmwettkampf gab es Ipanema Beach auf einem Hoteldach. Ich glaube, das war eine Rooftop-Party. Mit allen Schwimmern bis in den Morgengrauen gefeiert am Strand. Das war auch super cool, auch die anderen Wettkämpfe anzuschauen. Also ich glaube, das waren so viele Sachen, die das Ganze unvergesslich machen. Abgesehen von meinem Start natürlich, wo ich sage, das ist so das absolute Highlight, worauf man auch hintrainiert. 1:07, dann war es leider schon wieder rum. Aber das Gesamtpaket macht es aus. Reinlaufen, die Athleten sehen, die Stimmung in der Mensa, dann mit allen zusammen essen oder dann in der Leichtathletik-Arena zu sitzen und die Wettkämpfe anzuschauen, Turmspringen, Handball angeschaut. Hockey war auch absolut spitze. Da habe ich nicht ganz drauf geachtet, welche Trikotfarbe Deutschland hatte. Und ich dachte immer, naja, Deutschland ist weiß. Sie haben gegen Neuseeland gespielt und ich dachte mir immer, ja, All Blacks.
Die sind auch weiß.
Ja, die All Blacks, ja, schwarzes Trikot, okay, passt. Und ich dachte mir immer, warum jubeln denn meine Teamkollegen immer für die andere Mannschaft? Bis mir dann nach einer Viertelstunde aufgefallen ist, dass ich tatsächlich die falsche Mannschaft angefeuert hatte und wir schwarze Trikots hatten und Neuseeland weiß.
Das war eine coole Olympia-Geschichte. Cooler Insider.
Ja, das war mir also dann auch sehr peinlich.
Bei so einer Verpeiltheit könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass du mal eine Sekunde auf dem Startblock standen bist, bis du das gemerkt hast, geht los. Psst.
Oh, die schwimmen ja schon.
Ups.
Wenn wir jetzt auf deinen Wettkampf schauen, würdest du sagen, das war dann überwiegend dann die Erfüllung eines Traumes, was so übrig bleibt bei dir im Kopf? Oder ist es dann doch schon mehr die Enttäuschung oder auch der Druck, der da war? Was überwiegt da im Nachhinein?
Die Freude und das Glück, dabei zu sein zu dürfen, ein Teil der Olympiamannschaft. Das dürfen nicht viele in ihrem Leben sein. Und natürlich gab es Druck und auch Situationen, die nicht so schön waren, aber die blendet man dann aus. Und ich bin ein positiver Mensch, das Glas ist immer voll. Dementsprechend würde ich auch nie sagen, es war alles schlecht.
Also Glas immer voll ist krass, also bei dir läuft.
Aber um vielleicht trotzdem nochmal den Punkt mit dem Druck anzusprechen. Als junge Athletin muss man ja auch trotzdem viel mit Druck umgehen. Also gerade wenn man so die ersten Erfahrungen auch macht und immer weiter steigt. Du hast ja von dieser Treppe geredet, immer weiter hoch und auf Wolke 7 schweben so. Aber dieser Druck, der ist ja dann trotzdem irgendwie da, weiter erfolgreich zu sein und daran zu arbeiten, auch an Feinheiten oder in Feinheiten besser zu werden. Wie bist du da als junge Athletin vor allem damit umgegangen?
Ich muss sagen, zu Beginn war ich unbedarft, hatte da keinen großen Druck, den ich verspürt habe, weder von meinem Trainer noch von meinen Eltern. Meine Eltern standen immer zu 100% hinter mir und haben gesagt, ja, wir unterstützen dich bei allen Entscheidungen. Wenn es nicht läuft, alles gut. Der Sport definiert dich nicht als Mensch. Und das hat mich immer geerdet und auch immer wieder runtergebracht. Das war wirklich gut. Ja, und als ich immer besser wurde und von Jahr zu Jahr hat sich der eigene Perfektionismus dann immer weiter ausgeprägt und ich bin perfektionistisch und war dann irgendwann so weit, dass ich gesagt habe, ich brauche auch einen Sportpsychologen, um an mir zu arbeiten. Und das hat mir auch wirklich sehr weitergeholfen, mit Eventualitäten, die eintreffen können im Wettkampf, sei es Niederlage oder unvorhersehbare Situation umzugehen. Und ich muss sagen, ich habe 2020 Tokio ja nicht mehr in Angriff genommen. Und wenn man weiß, dass man 4 Jahre auf einen einzigen Moment hintrainiert, der innerliche Druck, der steigt, also seinen eigenen Anspruch an sich selber. Und der ist von Jahr zu Jahr immer größer geworden. Und ich wäre an mir selber zerbrochen. hätte ich 2021 noch in Angriff genommen, dieses eine Jahr extra. Und da haben ja auch viele Athleten dann auch diesbezüglich geklagt, also sich beklagt, dass es schon eine Zumutung auch ist, natürlich geschuldet durch Corona.
Also ein Jahr länger warten zu müssen.
Genau, oder? Ein Jahr länger warten zu müssen. Und ich hätte es mental auch nicht mehr ausgehalten, glaube ich.
Ja, ein guter Punkt. Ja, ein guter Punkt.
Der eigene Druck ist größer als der von außen. Also so war es bei mir zumindest immer. Ich kann nicht für andere Athleten sprechen, aber ich glaube, bei vielen ist es auch wirklich der eigene Anspruch, den man an sich selber hat.
Du hast ja auch mehrere deutsche Meisterschaften gewonnen. Ist es dann auch was, wo du sagst, wow, krass, das ist ja irgendwie auch im Nachhinein so besonders zu sehen, dass man die beste Athletin im Land war? Was hat es mit dir gemacht?
Man ist schon sehr stolz auf sich. Also wenn man weiß, man hat es geschafft, von der Jugend die Beste im Jahrgang zur besten deutschen Schwimmerin sich hochzukämpfen und auch oben zu halten in der Nationalmannschaft. Unbeschreibliches Gefühl. Und natürlich hatte man dann auch immer so seine Bedenken während den deutschen Meisterschaften, kann jemand an einem vorbeischwimmen, und der eigene Ehrgeiz ist natürlich immer da und das ist auch gut so und muss auch da sein im Leistungssport, weil sonst wären wir nicht im Leistungssport. Ja, das macht, wie gesagt, sehr stolz und dankbar für jeden deutschen Meistertitel, den ich mir erschwimmen konnte.
Wie viele waren es?
13.
13, ja. Wow, das muss man auch nochmal festhalten. 13 deutsche Meistertitel, wow. Ja.
Wenn man jetzt so an die erfolgreichsten deutschen Schwimmerinnen und Schwimmer denkt, dann kommen einem ja eigentlich sofort die Namen Franziska von Almsick und Paul Biedermann in den Kopf. Siehst du Deutschland insgesamt als gute Schwimmnation?
Ich glaube, in den letzten Jahren hat sich jetzt einiges getan, auch im Bezug Struktur, Bundestrainer, Förderung. Es tut sich was. Es ist viel, viel besser geworden. Also es gab auch dieses Jahr mehr Medaillen als die letzten Spiele zuvor. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Wege, das Ganze wieder erfolgreich zu machen und auch langfristig, was natürlich auch das Ziel ist und nicht nur eine Eintagsfliege zu sein im Leistungssport. Und ich drücke natürlich auch für die Zukunft den ganzen Athleten die Daumen, dass es auch so bleibt und der Erfolg weiterhin da sein wird.
Bist du noch mit Franziska von Almsick parallel geschwommen irgendwann mal?
Nee. Die war vor mir. War vor mir, ja.
War das dann schon so ein bisschen so ein Idol, wo du auch aufgeschaut hast? Oder eher nicht?
Bisschen Inside?
Ja, gern. Dafür sind wir hier.
Nee. Nicht? Überhaupt nicht.
Okay.
Es gab eine Situation in meinem Leben, als ich auf sie getroffen bin. Da war ich müsste 12 gewesen sein. Das waren, oder 13, meine ersten deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Die deutschen Meisterschaften waren parallel, sie war dort auch, aber nur zum Zuschauen. Sie ist damals nicht mehr geschwommen und ich hatte damals so einen Fächer, den man sich vom Deutschen Schwimmverband holen konnte und man konnte dann seine Idole signieren lassen. Und ich habe sie getroffen und habe sie dann gefragt, ob sie mir ein Autogramm geben kann, und sie hatte nur ganz schnippisch gemeint, nee, jetzt nicht, ich habe keine Lust oder irgendwas. Und dann dachte ich mir so, okay. Und da habe ich mir geschworen, wenn ich jemals in die Situation komme, dass jemand von mir ein Autogramm möchte, werde ich diese Person nie abweisen und nie anpflaumen. Und das war so ein Moment, dass ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob das ein Idol sein kann. Also gut, ich weiß nicht, wie ihre Situation in dem Moment war.
Wilde Story.
Vielleicht, ja,
vielleicht hat sie auch nur einen schlechten Tag gehabt.
Vielleicht auch
vielleicht hat sie auch eine schlechte Wende gehabt. Und
zu wenig Milka-Schokolade gegessen.
Wer weiß. Man sollte ja Leute an sich nicht, nur weil man sie einmal trifft, direkt in eine Schublade stecken.
Nein, das stimmt.
Aber okay, du hast so entschieden. Du bist danach auch nicht mehr auf sie getroffen.
Dann. Nein, nicht mehr.
Okay, sonst hätte sie sich was anhören können. Du hast mir damals kein Autogramm gegeben.
Ich bin nicht nachtragend, ich vergesse noch nichts.
Okay, ein Gefühl dasselbe. Dasselbe wie, ich bin nicht sauer, nur enttäuscht.
Ja, genau.
Okay. Ja, jetzt kommst du ja hier aus der Schwimmregion Stuttgart. Was würdest du denn sagen, zeichnet diese Region im Schwimmsport so besonders aus?
Wir haben das Glück, jetzt eine wunderschöne neue Sporthalle zu haben. Schwimmhalle, das Sportbad, das gegenüber vom Vasen, Cannstatter Vasen. Man hat jetzt auch einen tollen Ausblick auf die ganzen Fahrgeschäfte, wenn man schwimmt, da leuchtet dann abends alles. Wir haben den Olympiastützpunkt Stuttgart, eine Straße weiter, einen super guten Kraftraum mit sehr kompetenten Krafttrainern und Analytikern. Wir haben super tolle Trainer hier, die alles dafür geben, den Sportler auch weiterzuentwickeln, zu motivieren.
Setzt das neue Sportbad Neckarpark jetzt auch wirklich so neue Maßstäbe?
Wenn man weiß, dass man davor in der Traglufthalle trainiert hat, die so viele Flicken in ihrer Plane hatte, die ich noch nicht mal mehr beim Rückenschwimmen zählen konnte und teilweise auch die Plane runterkam, weil sie durch den Druck nicht mehr gehalten werden konnte.
Ja.
Ja, auf jeden Fall ist ein schönes Bad. Wir haben sehr viel Platz. Wir haben jetzt gute Trainingszeiten und wir sind nicht mehr wetterabhängig, da wir auch im Sommer in der Halle trainieren können. Und früher war es so, dass wir nur im Sommer im Freibad das Training hatten. Und wenn es gewittert hat, dann ist das Training halt dann ausgefallen. Dementsprechend keine Trainingsabbrüche mehr. Wir sind wetterunabhängig.
Beim ehemaligen Verein SB Schwaben Stuttgart bist du ja trotzdem immer noch tätig. Du lachst schon, was übst du da von der Rolle aus?
Ich bin mit dem Vorstand, leite die Schwimmsparte Leistungssport.
Das war's.
Ja.
Okay.
Genau.
Schwimmsport, Leistungssport. Das passt ja.
Genau.
Wie lange machst du das schon?
Jetzt müsste ich mittlerweile im dritten oder vierten Jahr sein. Also dann doch schon, ich glaube, seit meinem Rücktritt der aktiven Karriere.
Ja, aber den Verein trägst du dann schon im Herzen, oder? Wenn du da schon sehr lange dort jetzt mitmischst sozusagen. Ja. Sehr cool.
Seit über 15 Jahren. Davor war ich ja in Ludwigsburg und da habe ich auch schwimmen gelernt. Also der Verein liegt mir auch sehr am Herzen. Aber seit 2009, als ich dann auch aktiv gewechselt bin nach Stuttgart, ist das auch so meine Homebase. Und da bin ich auch sehr dankbar dafür.
Sehr in Stuttgart verwurzelt, das merkt man schon.
Ja, geboren auch.
Sehr gut. Fürs Leben gerne in Stuttgart, okay?
Genau.
Ja, Stuttgart ist ja auch ein gutes Stichwort, denn du wurdest 2017 aus dem Bundeskader gestrichen, weil du dich ja dazu entschieden hast, in Stuttgart zu bleiben, statt an den Bundesstützpunkt nach Heidelberg zu wechseln. Können wir mit ein paar Jahren Abstand die Story mit der Ausbotung des DSV dir gegenüber nochmal so ein bisschen aufarbeiten? Wäre das okay für dich?
Ja, natürlich. Nach den Olympischen Spielen bin ich in Bundeswehr eingetreten und habe dort meine Wehrdienst gemacht und bin dann wieder zurück nach Stuttgart und habe dort ganz normal trainiert als Sportsoldat. Und in der Zeit hatte der Bundestrainer die grandiose Idee, alle Kaderathleten zentralisieren zu wollen. Und mein nächster Bundesstützpunkt wäre in Heidelberg gewesen, was ja persönlich schlecht ist. Also der ist auch super. Allerdings habe ich mir in meinem ganzen Umfeld in Stuttgart alles schon über die Jahre perfektioniert und zurechtgelegt. Sei es der OSP, der mich immer unterstützt hat, der Kraftraum, die Kraftdiagnostik, mein Trainer, meine Familie, also mein gesamtes Umfeld. Und
war das also eine Wohlfühloase
genau,
in Stuttgart?
Genau. Und dann kam die Anfrage. Und da habe ich gesagt, na okay, wir hätten einen Vorschlag. Ich gehe zweimal in der Woche nach Heidelberg und den Rest trainiere ich in Stuttgart. Und das hat er dann abgelehnt. Hat gemeint, nein, das möchte er nicht und ich solle bitte komplett nach Heidelberg. Daraufhin hat er mir dann ein Ultimatum gestellt. Ich solle mich zum Tag X entscheiden, ob ich an einen Bundesstützpunkt gehe oder nicht. Andernfalls würde er mich aus der Bundeswehr rauswerfen. Zwei Tage, bevor ich ihm Bescheid geben konnte, beziehungsweise der Tag X dann gekommen wäre, hat er mir dann geschrieben, okay, ich habe dich aus der Bundeswehr gekündigt, ohne dass ich jemals eine Chance gehabt hätte, mich dafür oder dagegen zu entscheiden, an den Bundesstützpunkt zu gehen. Und er hatte dann meine Idee oder die Idee meines Trainers und meine und meines Trainers als seine verkauft, dass ich mich dagegen entschieden hätte, zwei Tage nach Heidelberg zu gehen. Und dann ging natürlich die Diskussion los mit dem Bundestrainer. Und sie war nicht schön. Im Nachhinein vielleicht auch ganz gut so, wie es gelaufen ist. Hat mich in meiner beruflichen Karriere dann auch natürlich auch ein Stück weitergebracht, weil ich mich nach dem Rauswurf in der Bundeswehr dann andersweitig orientiert habe. Ich habe dann als Werkstudentin angefangen zu arbeiten und da auch einen Grundstein gelegt. Aber es war unglücklich. Es wurde auch im DSV die Vertrauensfrage gestellt. Keiner hatte sich getraut, aufzustehen und ihm die Schulter zu weisen. Ich war nicht der einzige Fall tatsächlich. Es gab noch 2, 3 andere Athleten, wo das genauso abgelaufen ist. Sie sind auch nicht gut auf ihn zu sprechen, beziehungsweise ich glaube fast keiner mehr, wie das Ganze damals gelaufen ist. Und ich sage immer, Karma.
Wie hast du die Entscheidung damals mitbekommen?
Dass er mich rausgeworfen hat oder gekündigt hat, das hat er mir geschrieben.
Hat er dir geschrieben?
Per E-Mail hat er mir das geschrieben.
Per E-Mail?
Ja, ja, auf jeden Fall schriftlich kam das dann. Da war ich in Amerika noch im Trainingslager und saß dann unglaublich vor meinem Handy und konnte es eigentlich nicht fassen, dass man nicht mal sein Wort halten kann und eine Deadline abwarten kann, bis sich derjenige zurückmeldet und es nur nach der eigenen Nase geht.
Okay, und dadurch, dass du jetzt aus dem Bundeskader dann gestrichen wurdest, konntest du nicht mehr in der Sportfördergruppe Teil sein.
Genau.
Was hat das für dich bedeutet? Also kannst du uns mal erklären, was denn die Sportfördergruppe eigentlich für dich geleistet hat? Also hast du die auch gebraucht, um einfach erfolgreich zu sein?
Auf jeden Fall. Also durch die Sportfördergruppe hat man das Privileg, ein Gehalt zu bekommen als Sportsoldat und damit auch seinen Alltag zu bestreiten, weil wir im Leistungssport kaum Geld verdienen, beziehungsweise fast gar nicht. Da gibt es so eine schöne Auflistung mal, wie viel so ein Leistungssportler im Schnitt verdient. Das ist weniger als ein Hartz-IV-Empfänger oder Bürgergeldempfänger mittlerweile. Und das war dann die Möglichkeit, auch in Anführungsstrichen normal zu leben, ohne große Einbußen. Und das hat das Ganze natürlich erleichtert. Und wenn man plötzlich keine Förderung mehr hat, wird das Ganze schon schwerer. Und ein Leistungssportlerjahr ist teuer. Das beginnt bei Trainingslager, die man zahlen muss, Wettkampfanzüge, ein Auto, mit dem man von A nach B kommt, Sprit, Essen, Wohnung, alles, was man so fürs Leben braucht. Und
aber ist es nicht krass, dass so etwas Essentielles an einer Person hängt? An deinem Trainer?
Er hat seine Macht ausgespielt.
War es für dich damals klar, dass es auch das Ende deiner internationalen Karriere bedeuten könnte oder warst du dennoch optimistisch, auch weitermachen zu können?
Also mein Ziel war es ja noch weiterzumachen. 4 Jahre beziehungsweise nach der Bundeswehr, die habe ich nach den Olympischen Spielen 16 begonnen, die Laufbahn. Dann noch 3 Jahre. Ich bin dann auch ein Jahr nach den Olympischen Spielen nochmal Bestzeit geschwommen, was der Bundestrainer dann auch in irgendwelchen analytischen Auswertungen versucht hat zu widerlegen und die Entwicklungsrate sei zu gering gewesen, obwohl nach einem olympischen Jahr überhaupt noch eine Bestzeit zu schwimmen schon echt gut ist, weil meistens ist dann auch die Luft raus erstmal und man muss sich dann mental wieder auf die nächsten Jahre vorbereiten. Aber da kam dann der Kopf, die Schulter und diverse Krankheiten, was einen dann ausgebremst hat. Dementsprechend bin ich auch nicht ganz so traurig, wie es gekommen ist und für mich, wie gesagt, im beruflichen Werdegang die beste Entscheidung gewesen.
Du warst ja dann noch eine der wenigen Athletinnen, die offen Kritik an den Strukturen und Entscheidungen des DSV geäußert hat. Du hast also deine internationale Karriere sozusagen auch aufs Spiel gesetzt, um auf Missstände im deutschen Schwimmsport hinzuweisen. War dir damals bewusst, dass deine öffentliche Kritik auch langfristige Folgen haben könnte?
In dem Moment nicht. Ich habe für mich selber gekämpft und ich wollte in dem Hier und Jetzt Klarheit schaffen. Und da denkt man nicht an morgen oder übermorgen, sondern wenn man versucht, in Anführungsstrichen ums eigene Überleben zu kämpfen. Und dass es natürlich so große Wellen geschlagen hat, konnte keiner ahnen. Es hat sich dann auch im Deutschen Schwimmverband einiges getan. Es ist auch gut so. Es war leider dann zu spät für mich und andere Athleten, die das gleiche Schicksal erleiden mussten. Aber so war's.
Das heißt, du bereust es im Nachhinein auch nicht, dass du es so gemacht hast?
Nein, überhaupt nicht. Also ich plädiere auch immer dafür, seinen Mund aufzumachen, auf Missstände hinzuweisen. Weil wenn keiner etwas sagt, kann sich auch nichts ändern. Und wenn man nichts sagt, stimmt man nur zu.
Das heißt, das wäre auch was, was du anderen Athletinnen und Athleten raten würdest, die sich so in einem ähnlichen Dilemma befinden
auf
wie du.
Auf jeden Fall, ja.
Okay.
Ja.
Und inwiefern würdest du dann sagen, dass sich die Situation des deutschen Schwimmsports jetzt nach Paris 2022 vielleicht auch verbessert hat?
Ich glaube, die ganzen Strukturen, wie sie jetzt sind, in Bezug auf Förderung, auf wie ein Wettkampf angeflogen wird, sei es Nominierungsrichtlinien oder Trainingslagervorbereitung, hat man sich sehr viele Gedanken gemacht. Man hat aus Fehlern gelernt, die man in der Vergangenheit nicht gemacht hat. Da hat man immer wieder die gleichen Fehler gemacht. Und man sieht auch, die junge Generation hat Biss und ist willig, auch etwas zu verändern und voranzutreiben. Und Paris war ein großer, wichtiger Schritt. Die neue Generation ist herangewachsen und jetzt geht's daran, das Ganze zu etablieren und noch erfolgreicher zu werden.
Wie bewertest du da abschließend generell so das Abschneiden von den deutschen Schwimmerinnen und Schwimmern?
Ich habe es verfolgt. Ich fand es sehr spannend und auch einige Gänsehautmomente, natürlich mit der Goldmedaille von Mertens und von Isabel die Bronzemedaille. Auch alle anderen Wettkämpfe, da hat jeder wirklich gekämpft und sein Bestes gegeben. Man hat im Wasser gemerkt, sie hatten Spaß, sie haben den Moment genossen, was in der Vergangenheit nicht immer so der Fall war, aufgrund der Rahmenbedingungen, die natürlich nicht ganz so optimal waren. Ja, es hat mir sehr viel Freude gemacht und natürlich hat es dann auch so ein bisschen in den Fingern gejuckt, da, das gebe ich schon zu, auf dem Startblock zu stehen. Und
nochmal zu brillieren, ja, am Startblock. Ja.
Richtig.
Wir schauen auch noch auf was anderes Schönes in eurem Sport, und zwar absolute Legenden, die der Sport hervorgebracht hat. Es ist ja schon so, dass olympische Schwimmstars wie Michael Phelps oder Katie Ledecky den Sport richtig geprägt haben. Ich meine, auch du schaust dir jetzt noch YouTube-Videos von Michael Phelps an, was ja schon cool ist. Wie groß ist denn auch in der Schwimmszene die Bewunderung für solche Ausnahmetalente?
Schon groß. Also als ich das erste Mal Phelps begegnet bin beim World Cup in Berlin, dachte ich mir, wow, verrückt.
Was ein hübscher Kerl.
Ah, nicht ganz mein Typ, ich gestehe es. Aber die ganze Attitude und das Wesen, wie er auch den Wettkampf bestreitet, das war schon beeindruckend mit anzuschauen. Und man schaut natürlich dann von unten nach oben und bewundert die Leistung und den Menschen auf jeden Fall, ja. Aber je öfters man auch auf Wettkämpfen ist, wo diese Schwimmstars mit dabei sind, umso mehr bekommt man auch mit, dass es auch nur Menschen sind, die wie du und ich, und die gleiche Luft atmen, das gleiche Wasser trinken und auch ihre Päckchen haben, die sie mit sich rumschleppen. Und ja.
Aber dennoch frage ich mich, vor allem zum Beispiel bei Michael Phelps, ich glaube, er hat ja fast 30 olympische Medaillen gewonnen. Ich weiß nicht genau, wie viele es waren, aber
viele.
Ja, es sind. Ja,
die haben gerade noch auf seinen Arm gereicht.
Stimmt, ist auch ein episches Bild. Ich frage mich trotzdem, wie sowas überhaupt möglich ist. Also, wie kann man so unfassbar gut in etwas sein? Also, ich frage mich da echt wirklich fast noch, auch wenn du jetzt gesagt hast, es sind nur Menschen, kochen auch nur mit Wasser. Schwimmen auch nur im normalen Wasser.
Zumindest habe ich noch nicht festgestellt, dass es ein anderes Wasser ist.
Trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, dass die dann irgendwie doch nicht menschlich sind. Dass es einfach Maschinen sind.
Sie können extrem gut performen.
Ja.
Und durchs Wasser rutschen und gleiten und die Menschenmasse zum Staunen bringen. Also da bleibt einem echt der Mund offen stehen. Ist wunderschön anzuschauen. Also kann ich jedem empfehlen, mal in YouTube die Namen einzugeben und mal Rennen anzuschauen, wie geschmeidig schwimmen gehen kann.
Schön, das machen wir. Das ist eine coole Idee.
Daumen hoch.
Wer ist denn deiner Meinung nach der nächste große Star am deutschen Schwimmhimmel?
Ich glaube, Lukas Mertens hat bewiesen, dass er an der Weltspitze angekommen ist. Und ich traue ihm zu, dass er sich da sehr gut etablieren kann. Den Kämpfergeist und den Willen hat er. Und schauen wir mal.
Aber fuchst du dich dann auch richtig rein? Schaust du dir die Zeiten an? Schaust du an, wer im Nachwuchskader am Start ist? Wer da aktuell am Kommen ist? Wie sehr tangiert dich das noch?
Manchmal mehr, manchmal weniger. Also gerade in unserem Verein, wenn dann Sportler dabei sind, dann interessiert man sich da auch sehr dafür und guckt, wie die anderen Jahrgänge so sind. Und natürlich gucke ich auch ab und zu mal in die Bestenlisten rein, was gerade in den Jahrgängen geschwommen wird und was ich damals geschwommen bin, so im Vergleich. Das interessiert mich dann schon auch, wie die Entwicklung ist in der Jugend. Aber ich muss gestehen, so viel Zeit habe ich dann nicht, mich ausschließlich mit Schwimmen zu befassen, auch wenn ich es manchmal gerne wollen würde. Man schaut natürlich alle großen Wettkämpfe an, auch Deutsche Meisterschaften, die Ergebnisse schaut man alle an, auch die Jahrgangsmeisterschaften, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften. Aber für mehr reicht es dann auch zeitlich nicht.
Bevor wir jetzt zum Abschluss mit dir kommen, habe ich noch eine Frage an dich, Dani. Wenn wir uns jetzt in einer Disziplin im Schwimmen duellieren sollten, welche Disziplin würdest du da am ehesten wählen?
Rückenschwimmen.
Rückenschwimmen? Mhm. Okay, wild. Kannst du das gut?
Mhm.
Okay.
Das ist tatsächlich die beste Disziplin, die ich kann.
Ey, ich hatte im Rückenschwimmen eine 5 bis 6 in der Schule.
Das ich weiß nicht warum, aber ich liebe Rückenschwimmen.
Oh Mann, ey. Okay, da verliere ich wahrscheinlich.
Können wir gerne mal nächstes Sommer probieren.
Okay.
Hast noch ein Jahr zum Trainieren. Okay, ich kann dir ein paar Tipps geben.
Ja, das nehme ich gerne an. Also ich würde mich für Brust entscheiden, weil ich nichts anderes kann.
Finde ich gut.
Aber ja, da könnte ich dann wahrscheinlich am ehesten noch zu dir ins Training gehen, oder?
Ich kann dir auch alle anderen Lagen beibringen. Das ist kein Problem.
Okay, das ist sehr gut.
Ich finde, Brust ist immer eine sehr, sehr elegante Art zu schwimmen.
Ja, aber Rücken auch. Und ich finde Delfin sieht auch irgendwie...
Alles sieht schön aus, oder?
Delfin sieht brutal aus. Ich mag das irgendwie voll.
Delfin sieht irgendwie mächtig aus, finde ich.
Ja. Mhm.
Ja. Zustimmung von Vanessa.
Ja. Ja.
Sehr gut.
Sehr schön aus.
Okay. Dann haben wir jetzt zum Abschluss noch ein paar Fragen für dich vorbereitet, die sich vor allem deiner Liebe zum Schwimmen widmen. Mhm. Was war denn die längste Strecke, die du je geschwommen bist?
Ich glaube, im Training waren es mal 9,1 Kilometer, was meine längste Einheit war. Danach kam ich nach Hause, schlecht gelaunt und hatte Hunger des Grauens. Meine arme Family. Durchgeschwommen, weiß ich gar nicht, 5 Kilometer am Stück, ohne Anhalten. Ja.
Okay, das heißt, Ärmelkanaldurchquerung, das wird nichts. Oder generell, fangen wir mal bei 10 Kilometer Freiwasserschwimmen an. Auch das hast du...
Ich habe mal einen Cross-Triathlon mitgemacht in der Staffel, bin dann geschwommen. Ich bewundere die Freiwasserschwimmer tatsächlich, dass sie in einem teilweise Tümpel schwimmen können, wo sie nicht sehen. Wenn ich keinen Boden sehe, dann kriege ich tatsächlich Panik. Ich brauche einen Boden unter mir, um zu sehen, wo schwimme ich hin und was ist vor oder hinter mir. Deswegen Chapeau, ich kann es nicht.
Da gab es ja jetzt vor kurzem, glaube ich, die erste Deutsche, die so die 7 Weltkanäle oder die gefährlichsten, die engsten Kanäle durchschauen. Ja. Verfolgst du auch solche Leistungen?
Also das lese ich immer wieder, ja. Ich finde das auch sehr beeindruckend. Könnte ich nicht. Und es gibt ja auch bestimmte Weltrekorde, die nur im Badeanzug oder Badehose geschwommen werden und das bei super kalten Wassertemperaturen. Da friert man schon der kleine Zeh ab, wenn ich ihn reinhänge.
Okay, das heißt, für sowas, also mit sowas hast du dich auch nie irgendwie auseinandergesetzt.
Nein, nein.
Sowas würde ich dich gar nicht reizen oder so eine Bodensee-Durchquerung oder irgendwie sowas war nie mal in deinem Gedankengang dabei.
Nein. Das ist mir zu lang und ist mir irgendwann zu langweilig. Ich weiß gar nicht, was ich so viel denken soll.
Okay.
Also so viele Ohrwürmer habe ich gar nicht. Also im Schwimmen ist es so, dass man ab und zu mal einen Ohrwurm hat von irgendeinem Lied. Aber das wird ja auch langweilig, wenn man dann 5 Stunden den gleichen Ohrwurm hat.
Aber wenn du jetzt im Urlaub bist, gerade so am Meer, du bist ja auch gerne am Meer, gehst du da auch gerne einfach ins Meer und schwimmst ein bisschen oder ist es dir dann
wenn es die Wasserbedingungen zulassen, ja.
Ja.
Ich war jetzt auch im Atlantik, kuschelige 19 Grad, das geht schon. Das ist aber mehr Baden als Schwimmen. Das ist mal reinspringen und dann fröstlich wieder aus dem Wasser rauskommen. Aber jetzt zum Beispiel letztes Jahr auf Mallorca bin ich schon hoch und runter geschwommen. Das war aber auch schön. Also wenn die Wasserbedingungen gut sind und nicht ganz so algig oder kalt, dann halte ich es auch gerne mal ein bisschen
länger
aus. Oder
man nicht unbedingt in der Sand schwimmen muss. Ne?
Oder das, ja.
Da wärst du jetzt noch krank.
Ja, wahrscheinlich.
Es gibt noch eine Sache, die mich auch wirklich stark interessiert, wo ich, also mittlerweile habe ich nicht mehr so große Probleme damit, aber früher hatte ich schon große Probleme mit kaltem Wasser. Und wie ist es, wenn du bei einem Wettkampf ins Wasser springst?
Merkst du nicht.
Merkst du nicht?
Nee, du bist so fokussiert und wir haben einen Wassereimer meistens vor dem Startblock, da macht man sich nochmal vorher ein bisschen nass oder macht ein Wasser zwischen Badeanzug und Haut, damit der Anzug besser klebt. Kriegt man nicht mit. Man ist so in seinem Fokus drin, dass man die Kälte nicht spürt, auch wenn man reinspringt. Also tatsächlich ist es morgens ins Becken springen oder ins kalte Freibad schlimmer als an einem Wettkampf. Und was ich jedem empfehlen kann, direkt voll reinspringen und nicht über die Leiter oder erst hinsetzen, dann die Füße und dann bis zur Brust und dann eintauchen. Das ist viel schlimmer als kurz und schmerzlos reinspringen.
Was mit Eisbaden? Schon mal gemacht?
Oh ja, habe ich auch schon gemacht. Bei 7 Grad, da ist mir plötzlich die Lunge, boah, da habe ich keine Luft mehr bekommen. Da gibt es von Joko und Klaas ja auch so ein schönes Video. So, Luft. Ungefähr.
Legendär. Ja. Legendär.
Aber da ist es doch dann eigentlich besser, wenn du langsam reingehst, ne? Weil wenn du da komplett, ich glaube, das wird dann eher gefährlicher.
Da würde ich wirklich langsam reingehen, ja. Aber bei einem normalen Schwimmbecken, wenn man sagt, das ist kalt mit seinen 23 bis 26 Grad, kann man schon komplett mit dem Kopf reinspringen oder Füße.
Was war denn der schönste Ort, an dem du je geschwommen bist?
Vom Flair her muss ich sagen, war es Rom im Schwimmbecken, im Freibad. Das hatte einen ganz besonderen Flair. Und wenn man Richtung Meer schielt, ist jedes Meer schön. Also da könnte ich nicht sagen, welches.
Okay. Und jetzt zum Abschluss noch. Wir haben ja ganz am Anfang schon über verschiedene Wassersportarten gesprochen. Also Turmspringen, Synchronschwimmen, Flossenschwimmen. Wenn du eine andere Wassersportart wählen müsstest, welche hättest du am ehesten Bock auszuprobieren? Ich weiß nicht, wie viele du schon ausprobiert hast.
Also tatsächlich hätte mich dann Wasserball am meisten gecatcht. Mich hatte der Wasserballtrainer auch schon mal gefragt, ob ich nicht Lust hätte, bei den Damen einzusteigen.
Cool.
Weil ich kann schon auch mal boxen und mich durchsetzen. Also da bin ich auch in Anführungsstrichen Mistsau. Da kenne ich nichts. Das wäre tatsächlich meine Sportart gewesen, wo ich, glaube ich, auch richtig Spaß gehabt hätte.
Ist doch passend. Die spielen auch alle im Sportbad mittlerweile. Spielt doch TV Cannstatt, Ludwigsburg und Esslingen spielen, glaube ich, alle im Sportbad Cannstatt.
Ja, das stimmt.
Kannst du den Verein aussuchen?
Ich bleibe im Schwimmen.
Okay.
Ich schwimme doch gerne. Immer noch. Gott sei Dank. Ich habe den Flow immer noch.
Ich glaube, wenn ich es mir aussuchen müsste, wäre es Turmspringen.
Wahnsinn. Da habe ich Höhenangst. Also auf dem Zehner zu stehen und dann cool. Salto, Schraube.
Ich glaube, daran würde es bei mir scheitern.
aber der Sprung
an sich, ja.
Oh.
Das wäre cool.
Ja.
Ich wollte gerade sagen, also du sagst in so vielen Podcast-Aufnahmen irgendwie immer so Sportarten oder so Disziplinen, die du am ehesten ausprobieren würdest, wo ich dich aber so überhaupt nicht sehe. Also ja,
Turmspringen sehe ich mich schon.
Ich finde, du bist der geborene Wasserballer.
Wasserballer,
guck mal, du kommst aus Serbien.
Stimmt,
die sind brutal da drin.
Die sind sehr gut im Wasserball, ja.
Ich weiß nicht, ich sehe dich einfach so absolut überhaupt nicht so beim Turmspringen. Ich weiß nicht.
Ich fände es einfach cool, da runter zu springen.
Ja. So Arschbomben. Es gibt doch Arschbomben-Weltmeisterschaften.
Arschbomben-WM, genau.
Oder Klippenspringen.
Ja.
Klippenspringen-Weltmeisterschaften.
Oh, ja. Also das ist Wahnsinn. Auch heftig.
Ja, das wäre cool.
Also die haben wirklich gar keine Furcht.
Nee.
Habe ich so das Gefühl. Und dann springen die ja manchmal einfach los und kommen ja nicht mal mit den Füßen auf. Und wenn ich mir vorstelle, die springt aus 30 Metern und kommt dann irgendwie im Rücken auf, der ist doch eine Woche rot.
Aber dafür gesponsert von Red Bull.
Ja, das stimmt natürlich.
Leitflügel.
Ja.
Ja, richtig, genau. Ja, wir sind am Ende der Podcast-Folge angelangt. Es war super cool und super schön, dass du uns heute in deine Welt des Schwimmens mitgenommen hast. Schön, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Vielen lieben Dank, dass du das gemacht hast, dass du bei uns im Studio warst. Es hat super viel Spaß gemacht. Es war irgendwie auch aufregend. Also es war echt cool. Auch der Schwimm-Mini-Guide ist mir noch in Erinnerung geblieben. Also sehr, sehr coole Aufnahme mit dir, liebe Vanessa. Auch unseren Zuhörern möchten wir danken. Schön, dass ihr auch heute wieder bei einer neuen Folge Beyond Sports am Start wart. Und Vanessa, die letzten Worte möchten wir dir gerne überlassen. Nutze die Möglichkeit, Werbung für deinen Sport zu machen und den Zuhörern die Faszination Schwimmen in deinen Worten zu erklären. Deine Sportart ist Schwimmen, die Bühne gehört dir.
Dankeschön. Also, Schwimmen kann ich jedem ans Herz legen, der seinen Geist und seinen Kopf mal freikriegen möchte. Einfach mal reinspringen, das Wasser spüren, die Blubberblasen um die Ohren, das Rauschen und man hat seine eigene Bubble um sich. Man muss mit keinem quatschen. Man kann ganz man selbst sein und eins sein mit dem Wasser. Das ist sehr befreiend. Man fühlt sich auch frei und schwerelos. Und wenn man dann weiß, wie viele Bahnen man geschwommen ist, sei es nur eine oder zwei oder 10 Bahnen, man kommt immer mit einem sehr, sehr guten Gefühl wieder raus und es hypt einen und es macht einen sehr, sehr glücklich. Das kann ich auf jeden Fall mitgeben. Deswegen schwimme ich immer noch, auch nach all den vielen Leistungssportlerjahren und Stunden im Wasser, die ich verbracht habe. Und versucht's, springt rein, wenn es nur eine Bahn ist, und habt ganz viel Spaß.